Was erwartest du? Mit welchen Erwartungen bist du heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen? Was erwartest du vom Lobpreis? Dass er dich mitnimmt in die Präsenz Gottes? Dass du dich abgeholt fühlst? Was erwartest du jetzt von dieser Predigt, die gleich gehalten wird, beziehungsweise schon am Laufen ist? Erwartest du wichtige Impulse, Informationen aus der Bibel, Gottes persönliches Reden, speziell in deine Situation hinein? Erwartest du überhaupt noch irgendetwas? Oder ist manches wirklich in die Routine übergegangen? Erwartest du von Gott noch irgendetwas? Oder hast du aufgegeben zu erwarten? Deine Erwartungen begraben? Ist da noch eine unerfüllte Verheißung in deinem Leben, die noch nicht sichtbar, lebbar ist? Oder lebst du sie schon? Oder bist du noch im Waiting-Faith-Stadium? Wartender, erwartender Glaube. Erwartung hat mit Warten zu tun. Das Wort Warten ist in den Erwartungen drin. Und Warten ist nicht immer einfach, kann sehr anstrengend sein, sehr schmerzhaft sein. Prickelnd ist es nicht immer. Warten bedeutet, es verzögert sich etwas, was du erhoffst, dass es passiert. Warten bedeutet, ich muss ausharren in Geduld. Warten bedeutet, verweilen, verbleiben und noch nicht sehen, was kommt. Mit der tiefen Hoffnung im Herzen, dass es kommt. Und warten ist heute in unserer schnelllebigen Zeit sehr, sehr schwierig. Wir kriegen ruckzuck Antworten bei E-Mails. Vieles ist durchstrukturisiert, organisiert, getaktet, getimed. Und kommt man zu spät, hat man eventuell das Nachsehen. Habe ich letzte Woche erfahren. Ich hatte einen Zahnarzttermin, so diese prophylaktische Sachen, die man so macht, Zahnreinigung. Pünktlich losgefahren, überpünktlich. Und unerwartet war da ein Stau zwischen Kretz und Andernach. Haha, eigentlich um diese Uhrzeit nie. Aber es war so. Und ich merkte, Iris, du kommst zu spät. Und ich hasse es, zu spät zu kommen. Ich bin es gewöhnt, dass mein Lebensstil immer irgendwas dazwischen funkt. Kriege ich ganz gut gehandelt. Aber so einen Stau kriegt man nicht gut gehandelt. Ne? Der kommt von außen. Und nach 10 Minuten habe ich angerufen in der Praxis, ich komme zu spät. Und da wurde mir schon der Druck gemacht, ja, wenn Sie zu spät kommen, dann mit der Reinigung und überhaupt. Und sage ich, nee, ich denke, ich schaffe es noch. Aber ich sage Vince Bescheid, dass ich zu spät komme. Ja, und dann kam ich natürlich auch zu spät. Logo. Ich konnte sofort durchrasen auf den Stuhl. Brauchte nicht ins Wartezimmer. Aber mir wurde verkündet, dass ein Teil meiner Vorbehandlung, die zur prophylaktischen Zahnreinigung nötig war, entfällt wegen dem Timing. Termine sind getaktet. Oder es wird ausfallen und dann saß ich schon da. Ich sagte, nee, dann mach den Rest. Hauptsache, es wird poliert. Aber ich hatte einen Nachteil. Ich musste die volle Summe bezahlen, weil die Dame angestellt ist und bezahlt wurde. Pech gehabt, sagt dann mal so das Leben zu einem. Und normalerweise bin ich pünktlich da, komme ins Wartezimmer und sitze dann im Wartezimmer und warte dann halt auf meinen Termin. Ist auch nicht so genial beim Zahnarzt im Wartezimmer, oder? Wenn, besonders wenn es um eine Zahnbehandlung sich handelt, die bei mir immer schmerzhaft ist, weil ich sehr empfindliche Zähne habe und selbst nur eine prophylaktische Sache wie eine Zahnreinigung treibt mir schon den Schweiß unter die Achseln. Wenn ich da im Wartezimmer so sitze, bin ich sehr angespannt. Schon auf der Hinfahrt merke ich diese Anspannung. Eigentlich reicht im dicken Winter dann nur ein T-Shirt, so warm wird mir dann. Habe diesen inneren Druck und es ist verdammt schwer auszuhalten. Aber ich weiß, es muss sein. Wenn ich das nicht mache, verliere ich noch mehr Zähne. Und ich esse doch so gern, wie ihr wisst. Ja. Ich glaube, die Situation kennt jeder hier von uns. Jeder von uns war schon mal in einem Wartezimmer, vielleicht auch vom Arzt, wo man nicht so gerade prickelnd hin will. Bei mir ist es jetzt der Zahnarzt, worst case. Oder auf einer Behörde, wo man nicht weiß, was die von einem wollen, oder es wird schwierig. Und manchmal ist dieses Warten sehr, sehr unangenehm. Vielleicht siehst du es auch als verschwendete Zeit an, indem man mal was Besseres machen könnte. Da sitzt man und sitzt man, blättert vielleicht mal in einer Zeitschrift, die einem gar nicht interessiert, und sitzt dann, bis man drankommt. Tja, sagte meine Oma früher immer, warten will gelernt sein. Und ich glaube, die Generationen hinter uns, die haben noch gelernt zu warten. Warten, das mussten auch die Jünger schon in der Bibel, als sie mit Jesus unterwegs waren. Wo sie schon mal zielstrebig unterwegs waren und haben gesagt, das kommt jetzt und dann machen wir das, wie ich eben gesagt habe, schön strukturiert und getaktet. Da machte Jesus ihnen auch schon mal einen Strich durch die Rechnung. Da ging er zu den Menschen und legte unerwartete Pausen ein. Er hörte den Menschen zu, er heilte sie, er gab ihnen zu essen, er lehrte sie oder er ließ die Jünger einfach mal stehen und verschwand auf dem Berg zum Beten. So war Jesus auch. Auch andere Personen in der Bibel mussten bestimmte Wartezeiten aushalten, um in die Verheißungen zu kommen, die Gott ihnen gegeben hat. Ich nenne mal ein paar Bekannte, Abraham und Sarah, 25 Jahre Wartezeit, bis ihr ersehntes Kind kam. Hannah im Neuen Testament, die Prophetin im Lukas-Evangelium, hochbetagt, 84 Jahre. Ihr wurde verheißen, dass sie den Erlöser sehen wird. Genauso wie Simeon. Bevor sie sterben, werden sie den Erlöser sehen. Und sie waren beide hochbetagt und durften den Erlöser sehen, aber sie mussten lange, lange warten. Und Hannah, die als Prophetin in der Bibel beschrieben wurde, hat diese Verheißung schon sehr, sehr lange vorher bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre sie gewartet hat. 30, 50, war schon früh Witwe. Simeon auch, bis er den Erlöser auf dem Arm hat und wusste, ja, jetzt kann ich zum Herrn gehen. Ihm wurde verheißen, dass er den Tod nicht sehen wird, sondern direkt beam me up, Jesus. Dass er in den Himmel kam, ohne den Tod zu schmecken. Und in dem Moment wusste er, und er wusste auch, jetzt gehe ich in den Himmel. David, bekannt, ja, vom Hirte zum König. Er wurde vom Propheten Samuel aus der Reihe gerufen, gesalbt, und es dauerte eine lange Zeit, bis er sein Amt als König eintrat. Er musste lange warten auf seinen Einsatz. Ja, und selbst Jesus musste warten auf seinen Einsatz. Es wurde beschrieben, dass er mit 12 im Tempel lehrte. Und dann hören wir 18 Jahre nichts mehr. 18 Jahre Stille. Die Bibel verzichtete darauf, diese Jahre zu beschreiben. Und dann mit 30 kam seine Einsatzzeit von 3 Jahren, bis er ans Kreuz ging und für uns starb. Was Jesus in dieser Zeit gemacht hat, das wissen wir leider nicht. Sie ist verborgen, diese Zeit. Es war eine Wartezeit für Jesus, oder sage ich es mal andersrum, es war eine Vorbereitungszeit für ihn, für seinen Dienst, den er vor sich hatte, den Gott ihm aufgegeben hat, ist seine Verheißung. Und Wartezeiten, wenn du eine Verheißung hast oder einen Auftrag von Gott bekommen hast und ist noch nicht da, sind Wartezeiten auch Prozesszeiten. Und die können manchmal ganz schön lange sein. Jesus wurde in seiner Wartezeit vorbereitet für seine Einsatzzeit. In Wartezeiten kann sich etwas entwickeln, was wir augenscheinlich noch gar nicht sehen können. Wie eben schon gesagt, es geschieht im Verborgenen, im Stillen, ja, im Unsichtbaren, fast so wie im Dunkeln. Dunkel ist es auch in einer Dunkelkammer, um mal ein Bild zu nehmen, das wir alle kennen. In einer Dunkelkammer werden Bilder entwickelt. Und jeder, der mal fotografiert hat oder sich mit Fotografie beschäftigt hat, weiß, welche hochkomplizierten chemischen Prozesse in einer Dunkelkammer vonstatten gehen. In einer Dunkelkammer wird es nicht richtig Licht. Langsam entwickelt sich durch diese Prozesse das Bild. Vielleicht ist da so ein kleines Rotlicht, dass derjenige, der da am Entwickeln ist, sehen kann, wie weit der Prozess schon stattgefunden hat. Und es entwickelt sich langsam, langsam ein sichtbares Bild. Und kommt zu früh Licht auf dieses Bild, weil vielleicht irgendeiner die Tür aufgerissen hat, weil ich wusste, dass gerade da einer am Entwickeln ist, dann ist die ganze Arbeit futsch. Das Bild ist sozusagen im Eimer. Und so ist es auch manchmal bei uns im Leben. Du hast eine Verheißung. Du weißt, du hast eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, die der Herr dir aufs Herz gelegt hat, und du bist in dieser Dunkelkammer. Und dieser Prozess, den Gott mit dir durchläuft, ist manchmal wirklich im Dunkeln, weil du selber nicht weißt, wo es hingeht, wie es gehen soll. Aber es ist sich am Entwickeln. Und machen andere die Tür deiner Dunkelkammer zu früh auf, weil sie meinen, du wärst die Person, absolut richtige Person, die in diesen Dienst gehen soll, die diese Aufgabe machen soll. Ja, weil die anderen dort schon sehen, deine Fähigkeiten, deine Talente, deinen Einsatz, dein Know-how. Und du denkst, nee, es fühlt sich nicht so gesund an, ist noch nicht so dran. Und die reißen die Tür auf und wollen dich da reinzerren und du gehst mit. Und kann das sein, was Gott in dich gelegt hat, zunichte gemacht wird durch Menschen. Vielleicht gut gemeint, ein falscher Zeitpunkt. Oder du machst die Tür der Dunkelkammer selber zu früh auf. Das heißt, du bist ungeduldig, weißt genau, das ist mein Weg, da will ich hin, kann das auch noch nicht richtig sehen, das Bild entwickelt sich, du siehst aber nur Schatten und Nuancen, noch nicht das klare Bild und denkst, ja, jetzt gehe ich los. Ich trete die Tür ein, ich reiße sie auf, ich mach das jetzt einfach mal. Und dann kann es genauso passieren, dass du Enttäuschungen erlebst, Verletzungen erlebst, weil du die Tür selber aufgerissen hast und noch nicht dran war. Falsches Timing. Manchmal sind es andere und manchmal bist du es selber. Beides ist nicht gut. Befindest du dich jetzt momentan, genau jetzt, in einem Waiting-Faith-Stadium? Hast du eine Verheißung, einen Auftrag von Gott bekommen und fühlst dich oder siehst dich so wie in einem Wartezimmer, in einer Dunkelkammer? Und du wartest darauf, dass das Licht Gottes oder das Licht in deine Dunkelkammer kommt, damit du endlich dieses Bild sehen kannst, damit du endlich dieses Foto sehen kannst, dass du endlich klare Wegweisung hast, dass du schon lange vor Augen hast oder im Herzen vielmehr, kannst du nur nicht sehen, aber Gott hat es vor Augen, dass er dich das Sehen erleben lassen lässt. Dann frage ich dich heute Morgen, was tust du in der Wartezeit, in dieser Entwicklungszeit? Dauert dir es zu lange? Gibst du auf? Stagnierst du? Entwickelst du dich nicht weiter, sondern bleibst einfach da stehen und denkst, naja, mal gucken, was kommt? Oder hältst du diese Zeit im Wartezimmer aus und erwartest von Gott einen heilsamen, befreienden, entwicklungsfördernden Prozess, den er mit dir geht, damit du in dieses Bild kommst, das er von dir hat, gemacht hat und dass du es erleben kannst. So entwickelst du die Reife für deine Verheißung, für deinen Auftrag und bist frei in Christo. Und erwarten wir überhaupt noch von Gott, dass sein Licht in bestimmte Situationen in unser Leben hineinkommt, in unser Leben erstrahlt, es beleuchtet wird, damit wir sehen können, wozu das alles dir gedient hat? Das ist manchmal nicht einfach, besonders wenn es um schwierige Prozesse geht, wie Krankheit, persönliche Situation in der Ehe, auf der Arbeit, wie auch immer. Oder auch eine Sinnfrage mit dir selber. Und dann liegt es an uns zu entscheiden, ja, ich stecke in der Dunkelkammer, ich bin jetzt hier drinne und ich habe schon so lange ausgehalten. Ich sehe zwar so trübe Risse von diesem Bild und kann den Umfängen sehen und sage, ja, ich gehe da weiter mit. Ich gehe da tiefer mit hinein. Ich will das ganz klare Bild sehen, nicht nur eine Facette. Ich möchte das Bild sehen, was Gott mir gezeigt hat, in meinem Herzen, in meiner Vision, in meinen Träumen, in meinem Herz. Und dann ist es an uns auch zu sagen, ja Gott, du siehst es, ich kann vielleicht nicht mehr. Aber ich weiß, es wird sich lohnen. Ich will, dass du mit mir arbeitest. Vielleicht sind an mir noch Dinge, die ich bereinigen muss, die ich umstellen muss, die ich ändern muss, auch wenn es mir schwerfällt. Aber ich möchte Tiefgang mit dir erleben. Ich möchte tiefer in dein Wesen eindringen, dir ähnlicher werden. Und wenn man das dem Heiligen Geist sagt, bittet, dann wird er es tun. In seinem Tempo, in seinem Timing. Wir kennen das. Wir sind alle noch nicht fertig. Das hat nichts mit dem Alter zu tun oder auch Jahre deines Christseins. Das ist ein Prozess. Selbst wenn die Verheißung kommt, wirst du noch weiter Tiefgang erleben mit Gott. Aber der wird anders sein. Das wird vielleicht nicht mehr so quälend, drückend sein, das wird erfüllender sein. Das ist auch eine andere Form von, ja, Gott erleben. Wir haben es eben im Lobpreis gehört, wunderschön. Ja, also so beschwingt und frei. dann kannst du die Arbeit, die Verheißung, deinen Auftrag so erfüllen, wie wir eben im Lobpreis halt beim ersten, zweiten Lied diese Freiheit gespürt haben. Und Gott macht es, Heiliger Geist macht es, und glaub mir, er hat eine Engelsgeduld. Wirklich eine Engelsgeduld. Zweiter Schritt. Wie gestaltest du deine Wartezeit? Ich habe eben mal kurz ein Beispiel genannt. Im Wartezimmer, man sitzt und sitzt und sitzt, blättert vielleicht in einer Zeitschrift. Aber in diesem Prozess, wo du jetzt vielleicht bist, in dem Waiting-Faith-Prozess, wie gestaltest du deine Wartezeit? Sitzt du und sitzt und sitzt und wartest? Ist Warten für dich Passivität? Setzt du Warten gleich mit Passivsein und sitzt es aus? Manche können das sehr, sehr gut. Oder bist du stattdessen aktiv? Schauen wir uns nochmal die Bibelleute an, die ich eben genannt habe. Abraham und Sarah hatten diese Verheißung, aber sie machten ganz normal weiter in ihrem Alltag. Ja, sie versorgten ihr anvertrautes Gut, die Tiere, die Menschen und lebten so, wie es gewöhnt war. Hannah, die alte Prophetin, sie ging jeden Tag in den Tempel, sie betete, sie war da, sie diente Gott. Sie macht es jeden Tag. Sie lebte ihren Alltag weiter. David, nach der Salbung, was machte er? Hey, jetzt bin ich King? Nee. Packte seine Schafe, hütete sie, zurück aufs Feld, schützte sie, kümmerte sich um die Schafe, gab ihnen super gutes Futter. Ja, selbst die Jünger gingen ihrem Alltagsgeschäft nach. Dem Fischen, als Jesus gestorben war, was machten sie? Sie gehen zurück. Sie saßen nicht nur da rum und waren passiv. Sie gingen fischen, das, was sie konnten, was sie gelernt haben. Alle waren aktiv in ihrem Leben, mit den Dingen, die sie vor Augen hatten. Was will uns das sagen? Nur wenn eine Verheißung mit Ruckzuck kommt, wenn sie länger braucht, um in dein Leben sich herauszukristallisieren. Nur wenn eine Verheißung nicht so schnell da ist, heißt es das für dich, dass Gott es sich anders überlegt hat? Dass Gott gesagt hat, hey, ich habe dich zwar berufen, ich habe dir eine Verheißung gegeben, aber in der Zwischenzeit habe ich mal gesehen, wie du da rumstolperst, was du dir viel Gedanken machst, und dann habe ich mir überlegt, nee, mit dir mache ich nicht. Ich suche einen anderen. Nee, so ist Gott ganz und gar nicht. Absolut nicht. Was wir hier von den Bibelmenschen lernen, unseren Vorfahren im Glauben, sie waren aktiv. Und göttlicher Glaube ist immer aktiv, nie passiv. Indem du die Dinge des Alltags weitermachst, dich weiter damit beschäftigst, auf die Arbeit gehst, Hausfrau bist, wie auch immer, ja, bereitet Gott dich vor auf deine Verheißung, auf deine Berufung. Manchmal siehst du es ein bisschen, spürst du es ein bisschen und manchmal auch nicht. Es ist wie der Prozess in der Dunkelkammer, dieser hochkomplizierte. Er stellt sich in Alltagssituationen, die für dich vielleicht ganz normal sind oder ein bisschen crazy, aber das ist ein Training für deine Verheißung, deine Berufung. Und manchmal ist es so, dass du das Produkt vielleicht nur, was da herauskommt von deiner Verheißung, nur eine kurze Zeit hast. Manchmal nur für ein Jahr. Lange Vorbereitungszeit und dann kommt dein Einsatz und er dauert vielleicht nur ein Jahr. Oder vielleicht ab dem Zeitpunkt jetzt bis zu deinem Lebensende. Jesus hat 3 Jahre gedient. Lange Vorbereitungszeit, 3 Jahre. Das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir. Während du wartest, ist das, was Gott in dir tut, genauso wichtig oder manchmal auch wichtiger als das, was er durch dich tun will, was aus dem Prozess nachher herauskommt. Denn er ist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld. Er will, dass wir frei sind von Verstrickungen, von Verkettungen, von krankmachenden Mustern, die uns auferlegt worden sind, in die wir uns begeben haben, von Generationsmustern, weil die Mama, die Oma und der Uroma es schon gemacht haben, wird es auch immer weitergegeben, wo man sagt, Jesus sagt, ich will dich nicht da drin lassen, du bist frei in mir, in Christus. Und dann geht es nur um dich, nicht um das Produkt, was hinten rauskommt, was er mit dir tun will. Auch, aber es geht Jesus hauptsächlich um dich, weil du bist ihm so wertvoll, so kostbar. Dafür ging er ans Kreuz. Und da ist kein Leistungsdruck, wir brauchen nichts zu leisten. Wir brauchen zum Warten Geduld. Und ich habe einen schönen Satz gefunden, der heißt, Geduld ist die Fähigkeit, da zu bleiben, wo wir sind und in dieser Situation Sinn und Hoffnung zu finden. Geduld ist die Fähigkeit, da zu bleiben, wo wir sind und in dieser Situation Sinn und Hoffnung zu finden. Bleib da, wo du bist, wenn du noch nicht weißt, wo du her hingeweht wirst vom Heiligen Geist. Und versuche, das Beste aus der Situation zu machen. Es gibt einen Prozess in dir, der ist schon dran. Und wir wissen, unser Gott ist gut. Unser Gott ist wirklich, wirklich gut. Er meint mit uns wirklich, wirklich gut. Und es wird etwas Gutes dabei herauskommen. Dazu habe ich jetzt eine Bibelstelle im Alten Testament. Würdest du bitte anschlagen? Habakuk 2,2. Habakuk war auch in Nöten, in nicht so einer sehr freudigen Situation. Er hat eine Verheißung vom Herrn bekommen. Und er war am Zweifeln, ob diese Verheißung vom Herrn ist oder ob er es nicht nur gewünscht hat. Und da hat der Herr ihm folgenden Bibelvers gegeben. Jahwe gab mir Antwort und sagte, schreib nieder, was du siehst, schreib es deutlich auf die Tafeln, dass man es fließend lesen kann. Kann man weiter? Es geht jetzt nicht weiter. Ich habe hier noch weiter. 3, oh Entschuldigung, ich habe 3 Fakten, okay. Denn was du schaust, gilt zur bestimmten Zeit. Es weist aufs Ende hin, es täuscht dich nicht. Und wenn es sich verzögert, warte darauf, denn es kommt bestimmt, es bleibt nicht aus. Hier gibt Gott Habakuk eine ganz genaue Zusage. Schreib es auf. Lass dich nicht täuschen. Du kannst darauf zählen, dass es kommt. Das, was ich dir zugesagt habe, das werde ich auch tun in deinem Leben. Aber dann kommen noch schon mal so Verzweiflungsschreie in uns auf in dieser Wartezeit. Vielleicht war es doch nur ein Wunsch. Vielleicht hat Gott gar nicht richtig zu mir gesprochen. Vielleicht war es nur ein gutes Gefühl wie einer super coolen Worship Night. Oder ich habe eine Predigt gehört und die hat mir voll ins Herz gesprochen. Und ich wusste, das hat der Herr zu mir gesagt. Ja, ich wusste es immer. Er will mich in den Dienst schicken. Er will, dass ich predige. Er will, dass ich Gemeinde baue. Wie auch immer. Und dann denkst du, nee, die Umstände sprechen gar nicht dafür. Und da sagt Gott zu Habakuk, ich habe dir eine Verheißung gegeben. Das sagt Gott uns heute auch. Ich habe dir und dieser Gemeinde eine Verheißung gegeben. Schreib's auf. Du kannst darauf zählen. Es ist keine Täuschung. Es ist meine Wahrheit. Und was ist Täuschung? Wer täuscht uns? Menschen? Wir selber? Der Feind? Und Gott gibt da eine Lösung. Wenn du ganz nah am Gottes Wort bist, wenn du ganz nah an Gott bist, wenn du ganz nah an Menschen bist, die Gott kennen, und das ist Gemeinde, Geschwister, und dich mit ihnen vernetzt, zusammen bist, austauschst, dann hat die Täuschung keine Chance. Oder du erkennst eine Täuschung, weil es wirklich ein Wunsch gewesen ist. Dann kannst du sagen, ich habe mich geirrt. Ja, es war ein Herzenswunsch, ist aber nicht von Gott gesagt worden. Wenn Gott es sagt, wird es passieren. Aber so kriegst du es raus. Und du läufst mit einer falschen Erwartung hinterher und musst nicht warten für umsonst. Ist okay, ist absolut gut. Ich habe auch mich schon öfters getäuscht. Ich bin aber froh, wie ich es wusste. Da habe ich gesagt, so, abhaken, zack, weg. Brauche mein Gehirn und meinen Lifestyle nicht zu belasten. Und Gott hat gesagt, schreib's auf. Man schreibt immer, wer schreibt, der bleibt. Ne? Wenn man so Protokoll schreiben muss oder so, wer schreibt, der bleibt. Weil manchmal vergessen wir es. Manchmal vergessen wir es einfach. Ja? Weil es schon so lange gedauert hat. Ich habe vor kurzem noch mal eine Verheißung für mich persönlich rausgehoben. Ich war im Zoom-Meeting. Und da kam mir auf einmal die Verheißung in den Kopf. Hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Nur zwei Worte habe ich gehört, die haben mich angetriggert. Und da habe ich gedacht, da war doch mal was in deinem Leben. Ich habe es rausgekramt, die war irgendwo. Ich musste suchen. Ich konnte es mit dem Herzen so noch ein bisschen fühlen, aber richtig durchlesen können sie es. Habe ich rausgekramt. So, und die habe ich mir jetzt aufs Handy gelegt. Ich habe es mir wieder rausgeschrieben, rausgenommen, dass ich es vor Augen habe, dass ich es wieder lesen kann, dass mein Glaube neu wach werden kann und stärker werden kann, dass mein Glaube Tiefgang bekommt. Waiting faith. Weil ich glaube, dass das in meinem Leben sichtbar wird. Es hat mich schon viel Schweiß gekostet, aber ich mache weiter. Genau wie diese Gemeinde, jetzt hat auch viele Zerrüttungen und Stöße bekommen, aber es war auch schon viel super Zeit hier. Ja, genau das ist wichtig, das brauchen wir. Oder, weil wir eben so einen super Lobpreis hatten, wenn du deine Verheißung, deine Aufgabe, die noch nicht sichtbar ist, noch nicht da ist, hast, such dir Lobpreislieder raus. Such dir Lobpreislieder raus, die dieses Thema behandeln und sing sie. Waiting faith, der Glaube, der wartet, wird lebendiger in dir. Ja? Es sind verschiedene Möglichkeiten. Oder im Zweiergespräch, Dreiergespräch, erzähl's doch deinem Glaubensschwester, erzähl's deinem Glaubensbruder. Und schäm dich nicht, dass du als Träumer oder Phantast abgetan wird. Dirk hat mir mal eine Verheißung erzählt, die habe ich immer noch im Herzen. Und ich bete gelegentlich, wenn ich dran erinnert wird, immer noch für den Dirk. Wie war das mit den Händen, Dirk? Du weißt. Nee, das hast du vergessen, erzähle ich dir gleich. Also weiß ich deine Verheißung besser wie du selber. Waiting faith. Ja, ich erkläre es dir. Und so können wir uns stützen, gegenseitig. Aber wir müssen wissen, wozu der andere berufen ist, wozu der andere eine Verheißung bekommen hat und das mit einer freudigen Erwartung, dass es in seinem Leben passiert. Das ist Geschwisterliebe, meine Lieben. Wir freuen uns an dem, wenn da was aufploppt. Der Mensch wird anders. Er lebt anders. In Eben haben wir gesagt, die Quelle hat neues Wasser, also frisches Wasser. Und das ist die Quelle, die aufploppt. Es kommt wieder mehr Aktivität in unser Leben, aber eine Aktivität, die nicht von uns gemacht ist, sondern eine Leichtigkeit. Ja, Verheißungen, Visionen, Träume. Haben wir alle in unserem Leben. Hat auch diese Gemeinde. Und ich denke, Gott wird es in unserem Leben tun. Hab Geduld. Sei aktiv. Sprich drüber. Schreib's auf. Oder bewahr's einfach in deinem Herzen. Vergesst es nicht. Tu es nicht beiseite. Es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. Und wenn man diesen Waiting-Faith-Prozess durchschritten hat, dann geben wir Gott die Ehre. Denn es sind Dinge, die wir nicht tun können. Die Verheißungen kommen von Gott und er wird sie erfüllen. Und er ist auch dafür verantwortlich, dass es passiert. Du bist nur dafür verantwortlich, dass es nicht in der Mülltonne landet oder dass du deinen Prozess ordentlich durchschreitest. Dafür bist du, ich, verantwortlich. Aber der Rest macht Gott. Und dann bekommt er die Ehre. Ihm der Ehre allein gebührt. In Jesu Namen. Amen. Amen.